Lindenhof Live, der Podcast aus dem Theater Lindenhof Melchingen.
Ja, hallo Edith. Ich freue mich, dass wir heute über dein neues Stück sprechen. Halbe Hütte, eine moderne Farce. Also, es geht darum, dass Andreas Geiger, den es wirklich gibt, von seinem Vater ein Stück Land erbt. Ein Wiesle oder ein Gütle, wie man halt hier so sagt. Und auf diesem steht ein Holzschuppen, in dem Landgeräte gelagert wurden oder auch immer noch werden. Das ist also erstmal kein spektakuläres Erbe. Doch dann wird der angrenzende Wald von der Gemeinde verkauft und der neue Besitzer, der auch in das im Wald befindliche Landgut einzieht, stellt fest, dass diese Hütte zur Hälfte auf seinem Grundstück steht. Also er stellt fest, dass beim Bau der Hütte ein Fehler gemacht wurde und wendet sich dann an den Andreas Geiger. Und hier beginnt die Geschichte, die jetzt eigentlich ganz kurz, alltäglich und unspektakulär hätte sein können. Also, liebe Edith, so viel ich weiß, war es so, dass du diese Dokumentation von Andreas Geiger, der ja auch Dokumentarfilmer ist, gesehen hast.
Ja.
Und dass man jetzt aus Film ein Theaterstück macht, ist nicht ungewöhnlich, aber aus einer Dokumentation ja schon eher. Warum gehört diese Geschichte auf die Bühne, deiner Meinung nach?
Ja, ich habe diesen Dokumentarfilm Halbe Hütte tatsächlich zufällig gesehen. Der wurde auf Dreisat ausgestrahlt und ich blieb da total hängen, weil das so eine bizarre Geschichte ist, die aber hier ganz in der Nähe eben bei Donsdorf passiert ist. Und das hat mich beides gepackt. Also natürlich erkennt man dann an diesen ganzen Landschaftsaufnahmen auch, das ist eine Geschichte von hier. Und habe dann begeistert bis zum Ende zugeguckt und die ganze Zeit gedacht, Mensch, es sind ja Theaterszenen. Also diese einzelnen Stationen, wie dann dieser Streit um die Hütte, also um einen an sich erstmal nicht besonders wertvollen Gegenstand, dann solche bizarren Wendungen nimmt. Und auch wie das verhandelt wird, also wie das mit den unterschiedlichen Protagonisten aus dem Dorf oder aus der Stadt verhandelt wird und so seine Runden dreht, habe ich gedacht, das wäre total lustig und auch spannend auf der Bühne zu spielen, weil das sind einfach auch ganz viele Gespräche und direkte Konfliktsituationen, die sich natürlich für die Theaterbühne auch sehr, sehr eignen. Und dabei der Humor, der einfach durch dieses Aberwitzige kommt und auch der Dialekt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das wäre was für vor allem für die Spieler im Theater Lindenhof.
Ja, du hast dann auch mit dem Andreas Geiger gesprochen. Mhm. Ja, wie hat er auf deine Idee reagiert, da jetzt ein Theaterstück draus zu machen aus seiner Geschichte?
Ja, sehr, sehr positiv. Also ich habe halt recherchiert, wer ist das denn überhaupt? Und eben rausbekommen, das ist eben dieser Dokumentarfilmer, und habe dann ihm erstmal gemailt und da eben so gesagt, ja, ich fand das ganz toll und könnte mir das sehr gut vorstellen und ob er denn die Rechte dafür freigeben würde. Und da war er total überrascht. Er selber wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, das dann tatsächlich nachzuspielen oder auf dem Theater zu spielen. Und fand es dann aber wahnsinnig spannend, dass ich als Theatermacherin da so drauf gucke. Ne? Für ihn ist es ja seine eigene Geschichte und das merkt man auch nach wie vor, wenn er drüber redet. Ne? Das ist schon auch ein persönlicher Film. Und jetzt, dass jemand so von außen, eine Theatermacherin wie ich, dann da so ganz andere Ideen dazu kriegt, das fand er sehr spannend und hat gemeint, ja, das ehrt ihn quasi eher, dass wir das jetzt weiter treiben und auch am Theater Lindenhof besonders. Jetzt soll ich erstmal quasi eine Fassung machen und dann will er die natürlich nochmal gegenlesen, weil es soll ja natürlich schon auch ungefähr das sein, was er seine Geschichte sein. Also ich glaube, die einzige kleine Sache oder Bedenken, die er vielleicht hatte, dass ich dazu sehr verändere.
Ja, du musstest dann aus dem Film ja eine Textfassung machen. Sind denn jetzt diese Donsdorfer Dialoge aus dem Film, Sind das die, die die Bühnenfiguren letztendlich sprechen auch?
Ja, also größtenteils tatsächlich ja. Weil das war genau das, was mich ja eben so gepackt hat. Das ist dieses, den Leuten vom Mund abschauen. Ne? Was ich finde, was viele gute Theaterautoren ja auch machen, wenn das ist wirklich eben aus dem Mund gegriffen ist. Und das sind ja eben auch diese Charaktere, der Vater vom Andreas, der Sommerhelmut oder der Bürgermeister, der dann natürlich so ein merkwürdig verschwurbeltes Honoratioren-Schwäbisch spricht und der Bauamtsleiter, der unfassbare Satzwendungen hervorschraubt. Und dieser ganze Sprachduktus, den fand ich eben auch so toll. Das heißt, ich habe mich tatsächlich erstmal dran gesetzt und habe tatsächlich das teilweise einfach abgeschrieben. Mhm. Aber das ist nur der erste Schritt. Dann hat man so eine Grobfassung eben von den Stellen, die man unbedingt spielen möchte. Und da eben tatsächlich teilweise Wort für Wort die Dialoge. Aber dann geht es ja los, dass man dann überlegt, welche sind auch tatsächlich umsetzbar auf der Bühne. Und mir war ganz wichtig, der Dokumentarfilm hat ein sehr langsames Tempo. Da gehen dann immer wieder so lange Filmsequenzen auch über die Landschaft und dann tuckert ein Traktor vorbei und so gemächliche Musik. Also hat mehr so dieses ländlich ruhige. Und mir war klar, die Theaterfassung, das muss was, da muss ein schnellerer Rhythmus rein, im Sinne von, die Schraube dreht sich immer mehr zu, auch für Andreas und sein Hüttenproblem, und kabarettistischer, pointierter. Und dementsprechend habe ich dann auch die Situationen, die Szenen geschnitten, beziehungsweise dann auch nochmal ein bisschen natürlich mit ein paar Sätzen verändert oder angefügt. Aber prinzipiell ging das total, das ist eigentlich schon, würde ich mal sagen, zu 80% pur aus diesen Dialogen aus dem Film besteht. Ja.
Ja, der Film spielt natürlich oft an dieser Hütte, auf der Wiese, man sieht den Wald drumherum. Was sind jetzt die Handlungsorte, die du auf die Bühne stellst?
Ja, also da haben wir natürlich dann lange auch überlegt, mit meiner Ausstatterin auch, der Barbara Fumian, die Bühne und Kostüme macht. Und es ist schon auch komödiantisch gedacht von mir insgesamt. Dann haben wir so gemerkt, ja natürlich, die Hütte selbst, die muss da sein und an der wird ja auch dann dauernd vermessen und manipuliert und der neue Nachbar, der greift ja auch die Hütte an, im Sinne von, dass er da was absägt. Der Ort Hütte, den gibt's auf jeden Fall. Aber dann ist es auch so, dass man auch in andere Hütten reinguckt von anderen Menschen, was machen die mit ihren Hütten. Oder es gibt auch ein Stadtarchiv, in dem dann nachgeforscht wird, wie sind denn diese verschiedenen Grundstückspläne, Vermessungspläne. Beim Bürgermeister ist man mal, beim Bauamtsleiter ist man mal, also in so merkwürdigen Bürostuben, Amtsstuben. Dann habe ich gedacht, wir wollen das ja auch eben auf der Bühne dann nicht pur in einen Realismus treiben, sondern es ist dann lustig oder gut, wenn der Raum eher insgesamt sowas von einem Bürgersaal hat oder von einem Rathaussaal und aus dem entstehen aber diese ganzen Spielorte, also die ich schon aufgezählt habe, einmal ist man auch beim Amtsgericht und dann wieder auch draußen auf dem Feldweg unterwegs und das kann man aber auf dem Theater alles gut überhöhen. Mhm. Also es ist dann eher lustig, surrealistisch, dass dann aus so einem Amtsstubentür halt plötzlich eine Wiese rauskommt. Wenn man erstmal ins Theater Lindenhof kommt, sieht man erstmal so einen Bürgersaal, ein bisschen muffig und aus dem raus entstehen aber diese ganzen einzelnen Orte.
Du bezeichnest dein Stück als moderne Farce. Warum Farce?
Ja, Farce, weil es wirklich unglaublich ist, wie dieses, sag ich mal, kleine alltägliche Problem, wie absurde Schleifen das dreht. Mhm. Und das ist eben eine Farce, weil es geht eigentlich, das ist eben das zweite Thema, es ist nicht nur Thema, da habe ich ein Grundstücksproblem, eine Grenze, die irgendwann vermessen wurde und offensichtlich durch diese Hütte durchgeht oder eben doch nicht, wenn man ältere Pläne nimmt oder andere Pläne, sondern die Farce dreht sich weiter im Sinne von, dass man das eigentlich durch eine menschliche Kommunikation lösen könnte. Mhm. Aber die findet nicht wirklich statt, weil der Nachbar, dieser Großgrundbesitzer, der im Film auch anonym bleiben möchte und seinen Namen nicht genannt haben möchte, weil der einfach nicht kommuniziert. Das geht alles über Anwälte, über E-Mails und dadurch wird es so zur Farce. Mhm. Ne? Etwas, was man einfach eigentlich miteinander besprechen könnte und das ist eben auch Thema von dem Film. Das findet nicht mehr statt oder dass man es eben zusammen beim Bürgermeister bespricht oder mit einem Mediator, wie es früher vielleicht der Pfarrer war oder sowas. Und das treibt es dann, also diese merkwürdige Art der Nicht-Kommunikation, das treibt es so in die Farce und vor allem natürlich bis zum Schluss. Und für den Andreas, das greift ihn schon an. Es geht nämlich bei der Hütte wirklich um einen persönlichen Wert. Das ist ein Erinnerungsstück, das noch der Großvater gebaut hat.
Ja.
Und den Vater Sommerhelmut gibt es eben noch. Da hängt man ja dran, eben im Sinne von, das hat was mit meiner Familie, mit meinen mir nahen Menschen zu tun. Das ist nicht einfach nur ein Stück Holz. Das Ende, ja, kann ich schon vielleicht verraten. Vielleicht wissen das auch einige. Aber der Andreas findet dann zum Schluss noch so einen Kniff, wie er die Hütte quasi vor uns retten kann. Und das ist schon auch wirklich ein überraschendes Ende, was auch nochmal die Farce mitbegründet. Mhm. Ja, ganz erzählen will ich es nicht.
Nein. Also es entsteht eine total absurde, skurrile Geschichte aus diesem kleinen Problem eigentlich. Welche Mittel, theatralen Mittel ziehst du jetzt hinzu, um diese Skurrilität der Handlung auf der Bühne zu unterstreichen?
Ja, auf der Theaterbühne muss man immer ein bisschen, das dann, wie gesagt, das hat ein ganz anderes Tempo als der Dokumentarfilm und man zieht es auch in eine, also man zieht es größer auf im Sinne von der Spielweise, dass man gerne dann auch, es gibt eben diese wunderbaren Typen, die man dann auch, ich finde, das ist dann auch toll, wenn man die eben etwas komödiantisch übertreibt, jetzt nicht so, dass es nervt und überzieht, aber natürlich ein bisschen in eine Überspitzung getrieben von der Spielweise her. Mhm. Und das ist schön, ich habe fünf Menschen auf der Bühne, sozusagen eine Spielergruppe, die auch, also es gibt den Andreas und die ganze Spielergruppe unterstützt aber die Geschichte vom Andreas. Das heißt, die kommentieren manches auch mit oder wechseln natürlich auch ganz viel die Rollen. Also es ist auch ein sehr, sehr munteres Treiben. Und das Ganze wird auch unterstützt durch musikalische Mittel. Also sie spielen nicht nur die Figuren, sondern sie machen auch noch Musik dazu im Sinne von, dass sie das auch teilweise musikalisch kommentieren oder unterstützen. Und also letztlich ist so ein bisschen der Kniff, dass das Ganze mit einer Musikprobe anfängt vom örtlichen Musikverein eben. Mhm. Und aus diesen entsteht dann plötzlich die Geschichte, weil der Andreas da dazu kommt und sagt, Mensch, ich habe da so eine Hütte geerbt. Es ist immer mit Augenzwinkern auch, also wie die dann auch die Rollen wechseln, wie sie dann in das andere gehen oder ja, teilweise auch mitkommentieren. Ein Mittel nur als Beispiel, wie gesagt, der Name von diesem Grundstücksnachbarn, diesem Großgrundbesitzer, der darf nicht genannt werden. Mhm. Also der wird im Film, kommt da immer dieses Piep. Mhm. Ne? Und das benutzen wir zum Spielen auch. Also wir haben dann dauernd einen Kollege, Kollegin, der so einen Flötenkopf reinpustet, wenn jemand aus Versehen den Namen sagen will und dann boop, das darfst du nicht, also so also so die Überhöhung und eben auch komödiantische Mittel.
Ja. Ja, du hast die Musik schon angesprochen, die Julia Klompfers ist ja auch wieder im Team dabei und hat da jetzt extra Lieder geschrieben und Musikstücke.
Genau, also ich habe die Liedtexte geschrieben, da geht es eben um die Wiese, um den schönen Schindervasen, auf dem die Hütte steht oder um die Hütte oder eben natürlich auch, was die ganze Zeit mitschwingt, der Heimatbegriff. Also warum hat es jetzt für mich so einen Wert, dieses Wiesle und diese Hütte? Also eben dieser Familienbezug, dieser Heimatbezug. Und da habe ich Liedtexte geschrieben und die Julia hat da wunderschöne Chorstücke draus gemacht, also komponiert, und die werden dann chorisch gesungen von den Spielerinnen und Spielern und zusätzlich eben auch kleine Instrumentalmusikstücke, Motive, die von den Spielerinnen und Spielern teilweise live gespielt werden und teilweise unterstützt sie das dann aber auch noch durch Einspielungen von ihr. Also so ein schon ziemlich durchkomponiert, muss man sagen, ja. Also es ist viel Musik mit dabei.
Also im Film, und das hast du vorhin auch schon angedeutet, da merkt man dem Andreas Geiger manchmal schon an, dass ihm da der Humor ja so fast abhanden kommt. Und man sieht ihm die Verzweiflung an, die dann so langsam wächst. Ja. Wie wird es dem Publikum ergehen?
Auch. Also ja. Es ist eben das Spannende, es fängt leicht locker an und dann zieht sich diese Schlinge immer weiter zu. Und ich glaube, das geht den Zuschauerinnen und Zuschauern auch so, dass man es einfach nicht fassen kann, dass es möglich ist, dass das dann so ein Konflikt wird im Sinne von, der Andreas kommt da auch nicht mehr raus. Also eigentlich will man auch nicht, dass einen das dann so belastet, weil es ja nur um ein paar Quadratmeter geht. Aber gleichzeitig kann man es auch nicht loslassen, weil es so, ja, weil es so eine krasse Ungerechtigkeit ist und auch... Und da zieht sich es eben global größer und das ist das Spannende an dem ganzen Stoff. Es ist ein privates Problem erstmal, aber man kann das absolut global sehen. Also diese Landlord-Manier von diesem Großgrundbesitzer nebendran, der da wirklich mit perfidesten Mitteln eigentlich nur sein Ding durchziehen will. Und also wirklich auch, dass so große Stücke Natur nicht mehr öffentlich sind, dass die privat werden, das ist dann schon ein Problem, was man so nach und nach sich wie so ein Schatten dann drüber legt. Und das merke ich als Zuschauerin, Zuschauer auch und denke, Mensch, das ist ja, also da zieht es einem selber eben auch die Schlinge zu, weil man denkt, ja, das ist tatsächlich ein Problem, auch für uns hier in Baden-Württemberg oder sonst in Deutschland, wie so frei zugängliche Naturflächen nach und nach dann in Privatbesitz gehen und dadurch auch der Gesellschaft verloren gehen. Und diese Art eben der Landübernahme, kann man schon sagen, und eben Nicht-Kommunikation, wo man denkt, Mensch, das ist schon bedrohlich. Und man fühlt da schon sehr, sehr mit Andreas mit. Also so ist es auch von mir gewollt, dass man schon versteht, Mensch, global gesehen ist das richtig ein Problem.
Ja, also es geht in die Tiefe und trotzdem, das hast du ja auch schon angedeutet, gibt es schlussendlich ein Happy End, auf das man sich freuen kann, ein überraschendes Happy End. Ja, jetzt haben wir viel gesprochen, jetzt hoffentlich auch Lust gemacht, das Stück anzuschauen. Premiere hat es am 7. Februar im Theater Lindenhof und ist dann ganz oft noch im Haus zu sehen. Vielen Dank für das Interview.
Ich danke.
Das war Lindenhof Live, der Podcast aus dem Theater Lindenhof Melchingen. Vor der nächsten Premiere gibt es den nächsten Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört oder vielleicht sogar bei uns reinschaut.